No Bullshit, der Profil-Wissenschafts-Podcast. Die Immunkur gegen Unsinn und Fake News aller Art.
Herzlich willkommen zur brandneuen Folge des Profil-Wissenschafts-Podcast No Bullshit. Wieder einmal an dieser Stelle begrüßen Sie Angelika Hager, Leiterin des Gesellschaftsressorts.
Und Alwin Schönberger, Leiter des Wissenschaftsressorts.
Hallo, herzlich willkommen. Ich habe kurz nachgedacht, wie viele Folgen wir bereits aufgezeichnet haben. Ich weiß es im Moment nicht, wir werden es aber herausfinden.
Ja.
Und machen bald eine Jubiläumsfolge.
Unbedingt.
Best of.
Best of, das
Best
sind
of.
Die arbeitsunintensivsten Folgen.
Ja, das ist noch nicht heraus. Ne? Da ist noch nicht heraus. Ne? Aber über was reden wir denn heute? Wir reden über, sprich du.
Wir reden über Freud, Sigmund Freud. Und du stellst die Bullshit-Frage.
Ja, die Bullshit-Frage könnte mit einigem Recht, wie ich sagen würde, lauten: War Freud der Heilige der österreichischen Wissenschaft, das werden wir noch diskutieren, war Sigmund Freud ein Scharlatan? Aber warum machen wir das? Du hast gerade eine Freud-Geschichte gemacht.
Also ja? Das Wort Scharlatan verursacht mir jetzt schon einmal feuchte, psychosomatisierende Zustände und feuchte Hautausschläge. Also wir machen die Geschichte deswegen, weil eben der fünfte Band der Brautbriefe erschienen ist, einer Briefsammlung, die für die Wissenschaft von unermesslichem Wert ist, weil sie Freuds Werdegang und Entstehung und erste Beschäftigungen mit der Menscheninnerstes beleuchtet. Und diese Brautbriefe entstanden zwischen seiner damaligen Verlobten Martha Bernet, die nach Hamburg ausgesiedelt wurde in der Hoffnung der Familie, dass man ihr die Flausen mit diesem verarmten jüdischen Arzt, der über keinerlei finanzielle Mittel verfügt und noch keine brauchbare Existenz vorzuweisen hat, dass man ihr die Liebe zu diesem Mann austreibt, was nicht gelungen ist. Und sich eben in einem 1539 starken Briefdokument niedergeschlagen hat.
Seiten, manchmal 1500 Seiten, ja, oder?
Nein, 1539
Seiten, Briefe.
Briefe. Manche hatten Briefe. Auch mehrere Seiten. Okay. Aber es war einfach so erstaunlich, dass die sich oft mehrfach am Tag auch geschrieben haben und nicht nur quasi sich glühende Liebesschwüre geleistet haben, sondern auch sehr scharfsinnige Beobachtungen über den Alltag, über Freuds erste Schritte in die Richtung Psychoanalyse und warum er eigentlich dies zum Seelendoktor und Nervenarzt geworden ist. Denn ursprünglich war das gar nicht sein eigentlicher Wunsch. Er wollte eigentlich Histologe werden. Aber sein Mentor und Universitätsprofessor hat ihm sehr davon abgeraten, da er als Jude keine wissenschaftliche Karriere machen werden würde, weil damals in den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts der Antisemitismus wieder große Blüten getrieben hat und Lueger, Schönherr, wir kennen es, wir wissen es auch aus den Schnitzler-Tagebüchern, wie so nach dem Reigen die Menschenmassen losgebrochen sind und die Leute im Theater verprügelt haben. Also es war ein lodernder Antisemitismus und die Karrierechancen schienen ihm gering und deswegen ist er überhaupt zum Nervenarzt
jetzt geworden. Jetzt würden böse Zungen sagen, das ist ihm auch gelungen, nämlich keine wissenschaftliche Karriere zu machen. War er nur Histologe geworden?
Also Alwin, da gehen wir dann einmal auf die Blutwiese, um das auszudiskutieren. Aber man muss eines sagen, ich meine, es heißt ja allgemein, dass es drei große Menschen, Geistesgrößen gegeben hat, die quasi die Wissenschaft oder all das, was man an Erkenntnistheorie hatten, auf den Kopf gestellt haben. Das war Kopernikus, das war wahrscheinlich auch Einstein, ja. Aber vor allem
selbstverständlich,
Darwin.
Selbstverständlich, ja.
Selbstverständlich, pardon. Darwin und Freud. Also Charles Darwin und Sigmund Freud gelten als die großen Rüttler am Schlaf der Menschheitsgeschichte?
Naja, wenn wir jetzt ein bisschen nachdenken, fallen uns gerade in Wien der damaligen Zeit ganz, ganz bedeutende Menschen ein, die
natürlich
das Welt, unser heutiges Weltbild massiv geprägt haben.
Natürlich, aber da musst du jetzt wirklich sozusagen, wir gehen jetzt von der Spitze des Eisbergs.
Von der absoluten Spitze,
ja.
Natürlich.
Und Freud hat sicher eine große Geisteswende eingeläutet, indem er der Menschheit signalisiert hat und mit einer großen Vehemenz indoktriniert hat, dass man nicht Herr im eigenen Haus ist, dass man durch andere Dinge geprägt ist und dass das menschliche Seelenleben oder die menschliche Psyche aus einem Wechselspiel zwischen Bewusstem und Unbewusstem.
Naja, nur da bleiben, ich meine, ich bin jetzt nicht der große Freud-Fan und jetzt ist das nicht mein Leibthema, mit dem ich mich intensiv gerne und viel auseinandersetze, aber ein bisschen gelesen habe ich schon auch dazu.
Ja.
Und ich gebe jetzt nicht meine persönliche Sicht auf die Dinge wieder, sondern eher das, was hier auch zusammengetragen worden ist im Laufe der Zeit. Und da gibt es schon massive Kritik in vieler Hinsicht an dem. Zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich, dass der ein Gedankengebäude geschaffen hat, dass da irgendwie von bleibender Gültigkeit oder von bleibendem Wert wäre, wird hier massiv bestritten. Viele sagen, es ist vollkommen irrelevant heute, was der sich, und das ist schon Punkt 2, sich mehr oder minder aus den Fingern gesogen hat. Weil ja ganz oft, das ist ja alles auf Fall, oder sehr viel davon auf Fallgeschichten, auf Fallbeschreibungen aufgebaut. Und da sagen viele, naja, das ist halt eine Mischung aus Erzählungen, Anekdoten, die einmal stimmen, dann auch wieder nicht. Nur eine solide Theorie, die man eigentlich braucht für das, was du jetzt auch gerade geschrieben hast, ist das bitte nicht. Jetzt könnte man darüber reden, was ist eine wissenschaftliche Theorie?
Ja, da fangen wir jetzt aber nicht
ja,
an, ist, weil das ist eine große Baustelle.
Naja, das ist nur nicht ganz wurscht, wenn man über ein großes, angeblich bedeutsames Gebäude der Wissenschaftstheorie spricht.
Also du kannst ja zum Beispiel den Erfolg von Psychotherapie, es gibt ja mittlerweile 600 psychotherapeutische Richtungen.
Da bleiben wir beim Freud einmal, ne?
Ja, aber Psychoanalyse ist eine Form davon. Du kannst es nicht messen.
Doch.
Damit beginnt es.
Doch.
Nein, du kannst es nicht. Wie kannst du es messen, ob du einen Erfolg hast oder nicht?
Du kannst es messen. Es ist auch gemessen worden. Ja? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, die Wirksamkeit einer bestimmten, ich sage jetzt mal, Therapie im weitesten Sinne nachzuweisen. Du hast zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du kannst eine überprüfbare Methode beschreiben, die plausibel ist, nachvollziehbar, im Experiment beweisbar und so weiter, dann das geht.
Ja.
Das geht hier nicht. Okay, das kann man hier nicht machen.
Ja.
Oder ist so wie, okay, wurde nicht gemacht, sagen wir mal, das kann man so nicht machen. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit, um herauszufinden, ob eine Therapie wirksam ist. Man kann größere Kollektive an Menschen beobachten. Da kann man sagen, okay, die eine Gruppe wird mit einem bestimmten Beschwerdebild mit Therapie A behandelt, die zweite Gruppe mit Therapie B und die dritte mit Placebo. Zum Vergleich, was passiert, wenn man nichts tut. Das heißt, so kann ich überprüfen, ob zum Beispiel eine Methode wie die Psychoanalyse anderen Methoden überlegen ist oder aber zumindest einem Placebo überlegen ist.
Ja,
und deswegen gibt es diese Studien.
Da gehst du aber davon aus, dass jeder Mensch sozusagen die gleichen Grundvoraussetzungen mitbringt, was ja nicht so ist.
Ich gehe von gar nichts aus.
Das wissen wir auch bei der Resilienzforschung. Da wurden Holocaust-Überlebende untersucht und manche, was natürlich auch mit dem Eintritt des Alters in die Leidensgeschichte zusammengehangen ist, aber auch, dass es manche relativ gut geschafft haben, nach diesen entsetzlichen Erlebnissen ein halbwegs normales, unter Anführungszeichen, Leben aufzubauen mit Beruf, Beziehungen etc. und andere furchtbar daran gescheitert sind, weil sie nie wieder sich zusammensammeln konnten. Also du kannst ja bei solchen Dingen...
Na gut, es gibt zwei Möglichkeiten.
Es geht ja um die Individualität, das ist ja das Wichtige.
Aber jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann es überprüfen und das ist ja gemacht worden. Also diese Studien gibt es ja. Und da ist immer rausgekommen, kein Vorteil im Vergleich zu Placebo. Ja. Ich kann jetzt auch sagen, nein, ich bestreite das alles, weil auch diese Art von Nachweis ist nicht geeignet, um die Effektivität von Psychoanalyse nachzuweisen. So, da bin ich aber leider bei Karl Popper und dem Problem der Falsifizierbarkeit. Eine Theorie oder ein wissenschaftliches Gebäude, sagen wir mal, das anerkannt sein soll und als wissenschaftliches Gebäude durchgehen soll, muss falsifizierbar sein. Das heißt, ich muss die Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass es scheitert. Auch sonst gilt's nicht.
Naja, aber es ist ja sozusagen die Psychoanalyse eine Geisteswissenschaft.
Das ist ja wurscht. Ja?
Also dann müsstest du ja diese Theorie auch bei der Philosophie und so weiter anwenden können.
Nein, die behaupten keine therapeutischen Erfolge.
Nein, das nicht, aber es gibt Theorien, wo die Grundvoraussetzungen sind für Lehren und auf denen Lehren aufbauen. Und diese Lehren kannst du auch nicht wissenschaftlich überprüfen, weil es Geistesgebilde sind.
Ja, aber die behaupten keine wissenschaftliche Theorie in dem Sinn, dass daraus zum Beispiel eine Behandlungsmethode resultiert.
Das Paradoxe kann ich da jetzt noch einfügen, weil ich einmal mit dem Paul Federn, der Sohn des großen Freud-Historikers Ernst Federn, Entschuldigung, war, der die Protokolle der Psychoanalyse, nämlich die Protokolle der Mittwochgesellschaft, vor den Nazis gerettet hat, zumindest teilweise, und nach Amerika gebracht ist. Und der hat erzählt, dass sein Vater auch immer wieder darüber berichtet hat, dass Freud selbst ja nicht daran geglaubt hat, dass Psychoanalyse über Krankheiten hinweg helfen kann. Das heißt, die Psychoanalyse funktioniert nur, wenn du ein gesundes, sagen wir, Ich hast. Ja?
Aber behandelt hat er schon. Ne?
Natürlich hat er behandelt, aber er ist ja auch einen Weg gegangen. Er ist ja in Karstland gekommen und hat ja quasi, er hat durch diese Hysteriestudien vom Charcot in Paris, das kann man im 5. Band der Brautbriefe sehr gut nachlesen, der ja quasi, Charcot hat in diesem berühmten Institut die Hysterikerinnen vorgeführt und mittels Hypnose quasi als seinen Studenten vorgeführt in ihren Facetten der Krankheit, was ja dann sozusagen sehr menschenrechtswidrig nachher erschienen ist. Aber es ist ja ein Stufenprogramm gewesen bei Freud und es sagt ja auch kein Psychoanalytiker, der modern denkt, dass Freud, alle Theorien von Freud heute noch eine Relevanz haben.
Naja, aber es gibt ja nach wie vor Behandlungen, die darauf beruhen. Ich kenn so einen Fall, der war furchtbar.
Ein Patient, ganz furchtbar,
ja.
Und was ist ihm widerfahren?
Also das war dann knapp am Selbstmord, ja, nach der Psychoanalyse.
Aber ja. Also, ich würde sagen, das hängt sehr viel von der Person ab. Und also genauso, ich sage, es ist extrem wichtig. Ich bin jemand, ich habe eine Jeanslinie der Psychoanalyse gemacht, weil mir 3-4 Mal die Woche als total übertrieben erschienen ist und auch finanziell gar nicht machbar war. Also weder Zeit noch finanziell nicht zu bewältigen war. Aber ich muss sagen, ich habe einmal in der Woche oder zweimal in der Woche eine psychoanalytisch orientierte Gesprächstherapie gemacht und mein Leben hat sich dadurch schon zum Positiven verändert.
Ja, nur wenn ich jetzt eine ernsthafte Erkrankung, psychische Erkrankung habe.
Dann bist du ein Fall für den Psychiater und nicht für den Psychoanalytiker.
Aber genau das ist ja zum Teil die Behauptung. Ja? Und genau das hat der Freud ja selber auch gemacht. Und es sind ja auch, wenn ich das jetzt richtig lese, Fälle dokumentiert, wo er von Behandlungserfolgen gesprochen hat. Und die Leute sind in der geschlossenen Psychiatrie geendet. Abgesehen davon, dass ganz offensichtlich serienweise Fälle erfunden waren, die es nie gegeben hat.
Also wir haben einmal, mein Kollege der Sebastian Hofer und ich, wir haben einmal eine große Geschichte mit dem Titel Meine Glückstiere gemacht, weil so hat Freud seine vorrangigen Patientinnen genannt. Es gibt ja nur wenige Männer in diesen Fallgeschichten, den kleinen Hans, den Wolfsmann und den Rattenmann. Sonst wurden die immer sozusagen abgekürzt. Also die berühmteste Patientin ist die Anna O., die Bertha Pappenheim, eine später sehr wichtige Frauenrechtlerin und für die Emanzipation sehr wichtige Wegbereiterin, die einen schweren hysterischen Symptomen gelitten hat, die aber, und da muss ich dir natürlich recht geben, und das zeugt ja wieder von Freud, wie er selbst das nannte, von seinem Konquistadoren-Temperament, aber auch von seinem unendlichen Narzissmus, glaube ich, die er selber nie gesehen hat.
Das war sein Kollege, der Herr Breuer, glaube ich.
Josef Breuer war damals ein Modearzt der Großbourgeoisie. Die Großbourgeoisie war ja im 19. Jahrhundert sehr liberal, weltoffen und künstlerisch avantgardistisch aufgeschlossen, wie man an den gesamten Kunstentwicklungen auch ablesen konnte. Und mit Josef Breuer hat Freud einen Mentor gefunden, der ihn auch teilweise wirklich durchgefüttert hat und versucht hat, ihm quasi auch auf Patienten zuzuschanzen und so weiter. Der hat ihm erzählt von der Anna O., eben der Bertha Pappenheim, die eben in psychotischen Zuständen offensichtlich war, weil sie davon gefaselt hat, dass Schlangen sich auf ihrem Haupt befinden und so weiter. Der Breuer hat dann gesagt, dass er mit ihr eine Talking Cure gemacht hat, wie das auch in den diversen Freud-Dokumentationen belegt ist. Und Bertha Pappenheim nannte es später auch, es war eine Talking Cure, die wie ein Chimney Sweeping, also wie den Rauffang leerfegen für sie empfunden wurde. Und daraus hat dann, das war einer der drei großen Fälle zur Studien zu.
Ja, aber das scheint ja überhaupt nicht gestimmt zu haben. Das ist ja mehrfach nachrecherchiert worden, wenn ich das jetzt richtig nachgelesen habe, ist das recherchiert worden, was aus der Frau Pappenheim dann geworden ist, auch nach der Behandlung. Ja? Die hat ja offenbar dann eine psychiatrische Klinik aufgesucht.
Ja, aber Angeblich nicht. Sie hat doch ein Frauenhaus gegründet und Schriften geschrieben und alles Mögliche.
Das kann man ja trotzdem machen. Ne? Sie war offenbar selber auch nicht der Meinung, dass sie jetzt da... Aber gut, dass sie jetzt besonders gut behandelt worden ist. Aber das ist natürlich jetzt auch ein Problem.
Sie ist ja nicht von Freud behandelt worden, sie ist von Breuer behandelt worden. Und sie hat dann eine Übertragungsliebe und da wurde auch sozusagen das Übertragungsphänomen erstmals als solches bezeichnet. Sie hat das Gefühl gehabt, dass sie von Breuer schwanger ist und fantasiert hat, dass sie in der Hypnose, dass sie von Dr. B. jetzt ein Kind bekommt. Und da hat dann der Breuer, weil er zu Hause Schwierigkeiten mit seiner Ehefrau deswegen bekommen hat, die Behandlung abgebrochen, was ihm nachher von Freud den herablassenden Kommentar, er hatte den Schlüssel zur Psychoanalyse in der Hand und hat ihn weggeworfen, eingetragen.
Naja, ich meine, eins der Probleme ist ja auch, dass die Psychoanalyse letztendlich vollkommen resistent gegen Kritik ist. Wir waren jetzt gerade schon ganz kurz dabei ein bisschen, aber wenn ich jetzt sage, das ist total super. Okay, dann hat es eh gewonnen, weil habe ich mein Problem akzeptiert und der Behandlung zugestimmt und so weiter. Wenn ich aber sage, das ist für mich gar nichts oder ich ziehe die Methode in Zweifel, dann bin ich nicht so weit oder leiste inneren Widerstand oder sag, wenn ich jetzt Kritiker bin, dann wird das erst recht wieder als Notwendigkeit gedeutet, Psychoanalyse anzuwenden, weil also der Kritiker wird pathologisiert. Also naja, das ist ja Win-Win,
also
wie es das drehst. Ne?
Na, aber wir gehen jetzt schon aus, dass es in anderen Ländern einen etwa viel Welt also offeneren und situationselastischeren Zugang in der psychoanalytischen Methode gibt als bei uns. Ich habe zum Beispiel Otto Kernberg vor mehreren Jahren getroffen, der auch Psychoanalytiker ist, der schon sehr früh auswandern musste, als Kind quasi und heute als die große Koryphäe in der Narzissmusforschung gilt und weit über 90 ist und noch immer lehrt und forscht und behandelt. Und der hat zu mir gesagt, natürlich ist in Amerika die Psychoanalyse ganz anders fortgeschritten und weit offener und er hält sich nicht mehr in dieser Länge in der Kindheit auf, weil er sagt, das ist dann oft, man tritt auf der Stelle und es dreht sich im Kreis und so weiter und so fort.
Aber gut, ja. Wir reden über Freud, ne? Wir reden ja mal über Freud heute, haben wir
gesagt. Das sagt ja? Er, der Kernberg, ja. Über die Psychoanalyse im freudischen Sinne.
Naja, im aus heutiger Sicht.
Ja.
Aus heutiger Sicht.
Nein, und ein Grund, und das sagt, hat auch der Felix de Mendelssohn, der leider verstorben ist, aber der auch ein großer Psychoanalytiker und Historiker der Psychoanalyse, war gesagt, aufgrund des sehr apodiktischen Anspruchs Freud, der ja auch seine Mitstreiter und Mitdenker und Kollegen sofort mit einer großen, unbarmherzigen Gnadenlosigkeit entsorgt hat, nämlich C.G. Jung und Alfred Adler als die berühmtesten Opfer des freudschen Narzissmus, aber dass es in Österreich deswegen auch so ein bisschen kleinkariert und sektiererisch und nahezu religiös ist und das wie eine Verletzung einer religiösen Regel ist, wenn man so quasi die Methode der klassischen engen Psychoanalyse anzweifelt, dass das schon mit der Nazi-Geschichte zu tun hat, weil man natürlich dadurch, dass die Psychoanalyse sich ja zum Stillstand 1938 und natürlich auch schon früher, weil in Wahrheit gab es ja da den verlängerten Arm durch das deutsche NS-Regime, wo ja dann schon sozusagen einen vorauseilenden Arier-Paragraf in der österreichischen Verlagskultur stattgefunden hat, weil man gedacht hat, naja, das verlegen wir nicht mehr, weil wir können das in Deutschland nicht mehr verkaufen. Aber in jedem Fall wurde durch diesen Axtschlag, durch diesen Jähn, der sozusagen auch einem Stopp der Entwicklung gleichgekommen ist, gab es dann auch einen Stillstand und die großen Denker und Vertreter der Lehre oder im erweiterten Sinn der Lehre sind entweder im KZ ermordet worden oder sind ausgewandert.
Oder,
ja?
Oder haben es dann halt später wieder aufgegriffen. Ne?
Oder haben später wieder aufgegriffen, aber in jedem Fall dieses klassisch sehr, sehr strikte und sehr strenge und teilweise nahezu von einer gewissen Orthodoxheit geprägten Umgang mit der Lehre ist ein österreichisches Spezifikum. Sagen alle Psychoanalytiker, die sozusagen über den Tellerrand blicken.
Ja, ja, nur wenn man jetzt die historische Figur Freud betrachtet und seinen Zugang zu all dem, darf man schon darüber reden, auch wie er vorgegangen ist. Und ich meine, wenn das tatsächlich so stimmt, dass der serienweise Fälle überhaupt erfunden hat, es überhaupt nicht gegeben hat, also, ich finde das schon bemerkenswert.
Also das weiß ich nicht oder das habe ich auch ehrlich gesagt und ich habe relativ viele Freud-Bücher gelesen, ist mir neu, dass er allerdings die Fälle, die er gehabt hat, ja, oft so hingetrimmt hat, dass er diese Partikel sich rausgenommen hat, die in seinen Theoriekonstrukte gut gepasst haben und jene, die sozusagen diese Theorie möglicherweise zum Ruckeln oder in Frage gestellt haben, die hat er weggelassen. Also er war wie ein Detektiv unterwegs.
Ja, man kann auch sagen, das ist Cherry-Picking. Ne? Du greifst da genau das raus, was du deiner...
Selektive Wahrnehmung zu eigenen Gunsten, könnte man sagen. Aber die Fälle, die quasi mit Chiffren belegt sind, die haben wir alle nachforschen können und mit realen Figuren belegen können. Also da gibt es, also es sind natürlich sehr viele aus der Upper Class Frauen, es sind ja vorrangig Frauen, die natürlich durch die sexuellen Repressionsmodelle, die ja vor allem für Frauen gegolten haben, diese Form der Psychohysterie entwickelt haben, die natürlich mit der Triebstruktur in Zusammenhang gestanden ist. Dass es Hysterikerinnen in dem Sinn erstens mal ist der Terminus ja, nicht gut, mehr. Das kannst du
aus der Zeit noch erklären. Ja, das kann man aus der Zeit
den
erklären.
Kontext, ja, auch mit dem der klitoralen und vaginalen Orgasmus und auch seine Enkelin Sophie Freud, die ich mehrfach getroffen habe, hat gesagt, also sie sieht, da wirst du dich jetzt freuen, sie betrachtet die Psychoanalyse als narzisstischen Unfug, hat Sophie Freud gesagt.
Ja, da freue ich mich. Ja.
Ich bin sie hat gesagt, das Schlimmste, was mein Großvater gemacht hat, den ich sehr gern gehabt habe, ich habe ihn nicht oft gesehen, aber er ist mir als gütiger Mensch erschienen, war, wie er die weibliche Sexualität analysiert hat und als gegeben angenommen hat.
Ich meine, es ist natürlich auch interessant, aus heutiger Sicht, wenn man jetzt psychische Erkrankungen welcher Art auch immer betrachtet oder neurologische Erkrankungen betrachtet. Ja. Also eine Komponente, die da überhaupt nirgendwo, wenn das jemand heute so ernst nehme, sagen wir mal, überhaupt nicht zum Tragen kommt, ist, dass sehr viel ja eine genetische Komponente hat. Sehr viele psychiatrische Erkrankungen, neurologische Erkrankungen. Zumindest zu einem erheblichen Teil genetisch
durch die Umwelt und durch die Kindheit. Die großen drei Säulen sind das.
Das darf man halt nicht ausblenden, dass da sehr viele Krankheiten auch so erklärbar sind und ja auch behandelbar sind. Zum Glück manche immer besser.
Natürlich, wir haben ja auch die Psychopharmaka inzwischen, die Angststörungen ganz gut in den Griff kriegen können, wobei noch immer die große Regel gilt, also dass in meinen Jahrzehnten, die ich hier im Profil arbeite und sehr viel zu dem Thema geschrieben habe, hieß es immer, wenn es eine Angststörung, Panikattacke, Depressionen gibt, ist immer eine Kombitherapie anzuraten. Das heißt, man sollte sowohl einen Psychiater aufrufen und sich medikamentös einstellen lassen mit ständiger Überprüfung, ob die Medikamente so richtig sind. Aber natürlich in Kombi mit einer Psychotherapie sollte man das machen. Und da gibt es ja auch sehr viele Kombikonstrukte inzwischen. Also diese Schulenhörigkeit, dass man sagt, okay, man geht jetzt nur nach Adler oder man geht nur nach C.G. Jung vor oder eben nur nach Freud. Das hat sich ja alles aufgehört. Es gibt ja Patchwork-Konstrukte quasi, so wie es auch in der Religion, es gibt ja auch Religionen, die ein bisschen Buddhismus und ein bisschen dieses und jenes.
Da bin ich übrigens auch dagegen, aber das ist eine völlig andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, die wir vielleicht in der Vorweihnachtszeit.
Das könnten wir auch machen. Auch das ist für mich eine Form des Cherry-Picking. Ja. Sollte man auch, muss man schon die ganze,
du musst die ganze Ding. Aber man kann sich doch das rausnehmen, was einem gut und logisch erscheint. Ja,
es kommt davon, was ist, ja.
Und wenn ich jetzt sage, ich habe furchtbare Angststörungen oder extreme Phobien, dann würde ich sagen, brauche ich keine Psychoanalyse, sondern dann ist mir möglicherweise eine schnellere Linderung, bekomme ich durch eine gute Verhaltenstherapie.
Ich glaube, dass das wahrscheinlich sehr viele Menschen gar nicht so genau unterscheiden können und dann darauf angewiesen sind, wie so oft in vielen Bereichen der Medizin dann darauf angewiesen sind, was ihnen erklärt wird. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen das so am Radar haben. Aha, das ist Psychoanalyse, das ist Psychotherapie, das ist Verhalten. Also,
es arbeiten aber auch die Therapeuten auch schon anders. Es arbeiten auch die Therapeuten schon ein bisschen offener und liberaler und nicht sozusagen so doktrinär einer Richtung verhaftet.
Es scheint offenbar dann doch auch auf den Therapeuten anzukommen. Ja.
So wie beim Friseur oder beim Frauenarzt.
Nur beim Friseur ist das Ergebnis... aber es wird jetzt im Regelfall keinen dauerhaften Schaden anrichten, außer er schneidet ein Ohr ab. Ja. Aber sonst ist es relativ...
Er hat einen Van Gogh-Komplex.
Ist der Schaden überschaubar beim Friseur normalerweise. Da aber nicht unbedingt. Und diese Warnungen gibt es ja auch. Es gibt ja auch die Kritik, die dann sagt, naja, im günstigsten Fall, jetzt streng Psychoanalyse, im günstigsten Fall bringt es nichts. Im ungünstigsten Fall kann es eher schaden. Also auch diese Position gibt es unter Kritikern.
Also man weiß ja inzwischen auch sehr viel über die Traumatherapie und dass man vielleicht... auch im Umgang mit der Umgang der Holocaust-Überlebenden mit ihren furchtbaren Erlebnissen zeigt uns ja, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, mit solchen Dingen fertig zu werden. Es gibt welche, die haben das komplett verdrängt und haben selbst ihren Kindern und Enkelkindern nicht einmal ansatzweise erzählt, was sie dort erleben mussten. Man geht auch jetzt wieder davon aus, dass das auch nicht ungesund sein muss zwingend oder dass das Hirn auch sozusagen Mechanismen entwickeln kann, die durchaus zu einer Selbstheilung beitragen können.
Wobei man nicht sicher bin, ob jetzt Verdrängung in dem Zusammenhang der richtige Begriff ist.
Ausblenden.
Weil das wäre, wenn wir jetzt schon über Freud reden, ist das ja kein Verdrängen im freudschen Sinne, oder?
Naja, schon, eigentlich schon.
Bitte.
Ja. Also, einfach ausblenden. Ja, und dann gibt es welche, denen es geholfen hat, darüber zu reden, wie der Marco Feingold zum Beispiel, der mit seinen 104 Jahren noch mit Schülerreisenden und Studenten nach Auschwitz gefahren ist und ihnen dort an den Orten, wo er die größten Demütigungen seines Lebens erlebt hatte, denen darüber erzählt hat. Und ich habe ihn dann gefragt, sage ich, Herr Feingold, wie schaffen Sie das, an diesen Ort immer zurückzukehren und Ihre Geschichten, die Sie genau an diesem Ort erlebt haben, zu erzählen? Und er sagt, es hilft ihm, weil er das Ganze betrachtet dann wie ein Zuschauer, ein Schauspieler.
Ja, aber das entspringt in beiden Fällen sowohl dem, der es unterdrückt, als auch bei dem, der bewusst hingeht, ihrer eigenen Persönlichkeit. Ne?
Aber dann gibt es wieder Leute, die sagen, die ohne Psychoanalyse wollen sie nicht leben. Und die Psycho, wie Oliver Sacks, ja, der ja ein Neurologe ist, ja, also der jetzt wissenschaftlicher orientiert ist.
Also Oliver Sacks, okay.
Der gesagt hat, ohne Psychoanalyse hätte er sich schon, er hat sich ja fürchtig umgebracht.
Er war sehr krank, er hat halt über lange Zeit mit sehr vielen experimentiert. Das hat er auch beschrieben in all seinen Büchern.
In seinen Memoiren.
In vielen Büchern. Ganz tolle Bücher übrigens.
Fall hat der Oliver Sacks, da hatte ich das Glück, dass ich mit dem mal ein Telefoninterview führen durfte und ich habe ihn eben auch zum Thema Freud gefragt. Und er hat gesagt, natürlich muss man das jetzt modifizieren und man macht es heute ein bisschen gelockerter und anders und nicht mehr so religiös. Aber er würde damals, das ist ewig her, sicher 20 Jahre her, das Interview, aber er würde sagen, ohne Psychoanalyse wäre er heute nicht mehr auf der Welt.
Wobei auch da gibt es natürlich wieder, ich muss jetzt immer ich muss ja die Rolle spielen, dass ich nur dagegen bin heute.
Ja, ich genieße es so sehr.
Heute muss ich dann immer was einwenden.
Du kannst ja auch über deinen Schatten springen und einmal was Nettes über Freud sagen.
Moment, ich muss jetzt aber zuerst das sagen. Es gibt ja auch die Kritik oder das Erklärungsmodell sagt, okay, reden hilft immer. Also warum? Klar, Zuwendung und im persönlichen Gespräch Dinge aufzuarbeiten. Kann das helfen, warum nicht?
Ja, das ist ein bisschen Lieschen-Müller-Weisheit.
Das ist so ein bisschen Placebo wirkt da. Ne?
Ja. Also, aber weißt du, was er gesagt hat, der Freud? Und das war ein Satz, da bin ich wirklich, also den habe ich eben über den Federn, den ich im Altersheim besucht habe, er lebt inzwischen auch nicht mehr, der Federn hat zu mir gesagt, am Ende des Tages hat der Freud gesagt, wir heilen nur durch Liebe. Und Liebe ist Zuwendung und Aufmerksamkeit. Hier ist jemand, der sich natürlich als Psychoanalytiker oder Psychotherapeut neutral und nicht wertend und nicht urteilend verhalten sollte, was schon mal sehr angenehm ist in der heutigen Welt, weil sonst wirst du ja immer beurteilt oder moralisch kategorisiert oder was auch immer von den Eltern abwärts. Ja. Wir heilen durch Liebe, hat er eben gesagt. Ja, und das fand ich für jemand, der so ein bisschen zynisch auch ist und so narzisstisch auch und so brutal teilweise auch, weil er war ja mit seinen Kollegen, mit dem Adler, extrem brutal, ja. Er hat, wie der Adler gestorben ist in Aberdeen, hat er irgendwie geschrieben in einem Brief, naja, eh nicht schlecht für so einen armen Judenbuben in Schottland sterben zu dürfen, ja. Also er war auch extrem abwertend und diffamierend, und weil er offensichtlich total gekränkt war. Und wo waren wir jetzt? Habe ich meinen Vater
verloren? Ja, du warst bei Liebe heilt.
Ja,
wo ich sagen wollte, das wäre jetzt schon fast ein vorweihnachtliches Schlusswort, was es aber nicht ist, weil wir noch eine Folge haben.
Es klingt ja wie ein Glückskeks.
Ja, wie ein Glückskeks. Ja. Freud war eigentlich ein großer Glückskeks.
Fanatiker, er hat zu Hause eine riesige Schüssel mit Glückskeksen gehabt. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass er selber auch gewusst hat, dass die Psychoanalyse ihre Grenzen hatte, aber dass er so gepolt war, dass er gewusst hat, er darf von seinen Lehren nicht abrücken, und alles war auf der Säule des Sexualtriebs aufgebaut. Ja,
er darf nicht abrücken, weil er sonst sein Lebenswerk zusammenbricht, oder?
Weil er sonst auch alles andere in Abrede gestellt wird und in Frage gestellt wird. Und du musst ja denken, in welchem Kontext der gearbeitet hat. Der musste ja ständig, der wurde ja auch gehasst und verlacht. Und es war ja nicht so, dass der sofort...
da steigert man sich. Das erklärt ja ein bisschen. Was.
Du legst ihn jetzt auf die Couch.
Ja, natürlich, sicher.
Nein, aber weißt du, was noch lustig ist?
Ich muss ja was Nettes sagen.
Ich wollte nur sagen, das hat mir die Christine Dirks, die war jahrelang Präsidentin der Psychoanalytischen Vereinigung, also sie sagt, der Mythos der Couch ist jetzt quasi, es ist zwar ein Relikt aus der Hypnose, weil man wollte, dass die Leute irgendwie sich entspannen und also die Muskeln baumeln lassen quasi, aber er hat auch, nachdem er sehr viel Geld verdienen musste, er hatte ja 6 Kinder, sehr viele Patientinnen gehabt, und er konnte ihren Anblick oft nicht ertragen, und er hat sich gedacht, wenn er die auf die Couch legt, dann muss er ihnen nicht die ganze Zeit ins Gesicht schauen. Also das ist dann wieder sozusagen ein Hintergrund, der zwar lustig ist, aber nicht sehr sympathisch.
Er spricht auch nicht so für ihn, ja. Nein, aber was Nettes kann ich schon sagen, weil er war ein toller Geschichtenerzähler.
Fantastischer Schriftsteller. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, er ist der größere Schriftsteller als Psychoanalytiker gewesen.
Er hat ja irgendwo einen Goethe-Preis bekommen oder so, oder? Und haben es gesagt, zu Recht.
Ja,
es ist ja Literatur.
Es ist Literatur. Also man kann Freud wirklich, und auch diese Fallgeschichten kann man mit großem Vergnügen lesen, weil er einfach ein unglaublich toller Stilist auch war. Nicht nur Analytiker, sondern auch Stilist. Und man muss trotzdem sagen, alles, was wir heute zum Thema Mental Health und auch dem Bewusstsein im Umgang damit wissen, haben wir indirekt auch Freud zu verdanken.
Und da würden wir jetzt wieder eine Farce aufmachen. Auch das wird zum Teil bestritten. Aber okay, anyways, das lassen wir für heute, würde ich sagen.
Er hat, und seine Tochter Anna hat zum Beispiel die war ja die Kronprinzessin, die hat er ja sozusagen auch als Nachfolgerin aufgebaut. Die hat für die Kinderpsychologie und für die Entwicklungspsychologie unermesslich Wertvolles geleistet, aber das ist auch wieder ein anderes Thema.
Auch das ist eine andere Geschichte. Ja. Jetzt müsstest du noch was Böses sagen, wenn ich was Nettes gesagt habe.
Was böse. Na, er war natürlich ein unerbittlicher Egomane, der mit einer gewissen Grausamkeit, nicht mit einer gewissen, mit einer unglaublichen Grausamkeit mit Menschen umgehen konnte, ja. Und er hat zwar dauernd sich mit Sexualität beschäftigt, aber hat selbst ein äußerst konservatives Sexualleben geführt, wie viele Biografen, also ich war ja nicht dabei.
Woher wissen wir das so genau?
Naja, das wissen wir aus Briefen und Tagebüchern, und er hat dann, glaube ich, im Alter von über 60 hat er einmal in sein Tagebuch heute erfolgreicher Koitus mit 3 Rufzeichen eingetragen. Also er dürfte
Rückschlüsse,
dass er natürlich vielleicht eine kleine Prostata-Problematik hatte, von der wir aber nichts wissen. Nein, er hat natürlich kontraphobisch, nennen erwähnt, dass der August Russ, auch ein großer Freud-Historiker, gehandelt. Also einerseits, weil er ja wahnsinnige Verarmungspanik als junger Mensch gehabt hat und zeitlebens unglaubliche Verarmungs- und finanzielle Ängste mit sich herumgetragen hat. Deswegen hat er sich überhaupt nicht um Finanzen gekümmert. Und er war natürlich ein totaler Suchtmensch, weil er hat wahnsinnig viele Zigarren geraucht, ist ja dann auch sehr elendig an Zungenkrebs zugrunde gegangen und hat aufgrund, weil er selber seiner Sucht nicht Herr werden konnte, sich eigentlich marginal nur mit dem Thema Sucht beschäftigt. Mhm. Aber das ist das einzig Schlechte, was ich sagen kann.
Das war ja ein ganz schöner Vortrag. Ja. Wie auch immer. Freud wird ein Thema bleiben.
Ja,
so viel ist einmal sicher.
Sie die Brautbriefe, ja. Sie sind ja ein wirklicher Quell, also der Freude insofern auch, weil man das Gefühl hat, man sitzt wie in einem Big Brother Container im 19. Jahrhundert. Man weiß, was man gegessen hat, was sie getragen haben, wie viel Trinkgeld der Hausmeister fürs Aufschließen kriegen konnte, wie er in diese Talking-Cure-Geschichten hineingekommen ist. Und es ist wirklich wie ein Ticket in eine Zeitreise. Und es ist sehr toll, dass dieses Projekt, das, glaube ich, innerhalb von 15 Jahren überhaupt entstanden ist, also diese 5 Bände, dass das überhaupt auf die Welt gekommen ist. Das haben wir der Anna Freud zu verdanken, weil die Martha wollte das nicht.
Ein Quell der Freude und des Freud.
Auf diesem kleinen Wort, mit diesem kleinen Wortwitz,
mit diesem kleinen, schäbigen Wortwitz verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.